Schlagerradio Podcast.
Mein Gast heute ist der Schauspieler Michael Roll. Es gibt ja fast keine TV-Serie oder Reihe, in der er nicht mitgespielt hat. Also Tatort, Polizeiruf, Der Bulle von Tölz, um Himmels Willen, ein Fall für zwei. Ein Fall für zwei, ein gutes Stichwort. Wir zwei, Herr Roll, haben es jetzt miteinander zu tun. Herzlich willkommen.
Hallo.
Sagen Sie mal, bei so viel Arbeit, also was ich da alles gesehen habe, wo Sie überall mitgespielt haben seit den 80ern, wie schaffen Sie es eigentlich noch, Golf zu spielen? Man sagt, Sie seien ein guter Golfer.
Ja, ich bin noch ein leidlicher Golfer, also ich war schon mal deutlich besser.
Das heißt, Handicap über 15 oder?
Knapp drüber, ich glaube, ja. Ich habe jetzt 16, aber ich hatte schon mal irgendwas mit 9, also das ist aber lange her.
Ich bin noch besser, ich habe 54.
Wow, das hätte ich manchmal auch gerne, manchmal spiele ich auch so. Also, ich mache das ja auch schon seit über 40 Jahren. Also ich habe das irgendwann mal angefangen. Ich bin nach dem Abitur, hat mir meine Mutter ein Flugticket nach Los Angeles geschenkt. Da war ich da 4 Monate und irgendwann kommt man da mit diesem Sport in Berührung. Auch ganz unkompliziert. War da mit meinem Cousin und die haben uns gefragt, ob wir Golf spielen können. So, nö. Dann hat er gesagt, nimm mal einen Schläger. Dann haben wir da mal draufgehauen und sagt, er geht jetzt auf den Platz. Also es war so die Hackerwiese. Und so bin ich damit in Berührung gekommen und habe damit angefangen.
Man sagt ja, dass man beim Golf besonders viele Leute kennenlernt, die einem im Netzwerk helfen können. Wen haben Sie denn mal kennengelernt, der Ihnen wirklich geholfen hat?
Wenn ich jetzt da ganz ehrlich bin, fällt mir keiner ein, der mir auf dem Golfplatz beruflich irgendwo weitergeholfen hat. Ich veranstalte ja selber seit 30 Jahren, also jetzt dieses Jahr das 29. Jahr, ein Charity-Golf-Turnier, so gesehen.
Bei den Eagles,
da bin ich auch Vizepräsident. Und haben da über 2 Millionen schon eingespielt in der Zeit. Und sofern hilft Golf schon auch anderen Menschen. Jetzt nicht mir persönlich, aber den Kindern, die wir da in der Einrichtung betreuen, kann ich mit Geld da sehr viel helfen.
Sprechen wir später noch drüber. Wenn es mit dem Schauspiel mal nicht so läuft, also Profigolfer wird nicht aus Ihnen, haben Sie ja, glaube ich, schon gerade gesagt. Aber Sie könnten Hubschrauberpilot sein. Das können Sie tatsächlich auch. Da gibt es nicht so viele Schauspieler, die das können.
Mir fällt jetzt spontan nur Tom Cruise und Harrison Ford ein, aber mit denen habe ich jetzt persönlich keinen Kontakt.
Aber in einer Reihe genannt zu werden, mit denen ist schon cool, oder?
Ja.
Welche schauspielenden Hubschrauberpiloten kennen Sie? Tom Cruise, Michael Roll, Harrison Ford.
Ja, genau. Aber es ist sehr viel weniger geworden. Also ich habe das mal eine Zeit lang sehr intensiv gemacht und habe sogar bis zum Berufspilotenschein gebracht. Das ist war nie für mich umsetzbar Lebensfinanzierung.
Aber Sie sind eine Zeit lang mal geflogen, so man konnte Sie buchen von Heilbronn nach München und so.
Kann man heute auch noch, glaube ich, auf dem Jochen Schweizer Portal kann man immer noch Rundflüge mit mir buchen.
Ja.
Ich merke, dass die Leute einfach gerade ein bisschen mehr auf ihr Geld aufpassen, was ich auch verstehen kann.
Ja, weil die müssen die Lebensversicherung gleich mitbuchen, das wird teuer.
Nö, gar nicht. Ich halte den Hubschrauber für das sicherste Fluggerät, das es überhaupt gibt.
Wirklich, aber auch das Schwierigste, glaube ich, zu steuern, ne?
Ja, aber wenn man das einmal, es gibt dann immer so ein Phänomen, wenn man das lernt mit der Fliegerei, dass das Schwerste ist ja, diesen Hubschrauber im Schwebeflug zu halten. Also einfach auf einem Punkt und da bleibt er stehen. Und das hat bei mir ziemlich lang gedauert, aber dann gibt es von einer Sekunde auf die andere so diesen Klick und dann geht's. Und das ist wie bei Kindern, wenn die Fahrrad fahren lernen. Die fliegen immer wieder hin und taumeln rechts und links und auf einmal geht's. Und bis heute kann keiner erklären,
warum,
wie das ist. Also die medizinische Erklärung ist, dass wenn in dem Moment, wo das Unterbewusste übernimmt, jetzt weiß ich nicht, ob die Zahlen stimmen, aber ich glaube, das Bewusstsein kann 80 oder 100 Entscheidungen pro Sekunde fällen, das Unterbewusst 8000. Und wenn das mal im Rückenmark gespeichert ist, wie dann das geht, geht's. Ist man so viel schneller und so vor dem Hubschrauber, dass man das kann.
Es gibt ja Leute, die sagen, man muss etwas 10.000 Mal getan haben, damit man es wirklich so intus hat, ne?
Das könnte dahin kommen.
Ja. Das heißt, Sie haben 10.000 Mal beinahe einen Absturz gehabt und irgendwann hat das dann kapiert.
Ja, hoch dekorierte und hochqualifizierte Fluglehrer, die genau das wissen, wie weit kann ich den treiben, bevor wir auf die Schnauze fliegen.
Bevor wir dann zu Ihrem Spiel kommen, noch der letzte Punkt, was Sie auch können. Sie sind so ein Tausendsasser. Skilehrer waren Sie auch mal.
Ja.
Ich frage mich ja, was kann der Mann denn nicht?
Trompete spielen.
Das kann Stefan Ross, sagen viele auch nicht. Also,
das kann ich nicht beurteilen, dass ich mich nicht mit Trompete auskenne, weiß ich es nicht. Aber wenn Sie mich so fragen, sage ich, Trompete kann ich nicht spielen.
Ja, okay. Und was noch nicht?
Ich glaube, ich kann überhaupt kein Blasinstrument spielen.
Ja, aber so streichen, wenn es bei Ihnen zu Hause, in der Wohnung, im Haus das können Sie schon.
Ja, ich bin so ein ganz leidenschaftlicher Heimwerker. Ich liebe das. Ich gehe auch manchmal, wenn ich auf Tournee bin und mir ist langweilig, gehe ich in den Baumarkt. Das liebe ich, zwischen diesen Maschinen rumzulaufen.
Ja, ist irgendwie inspirierend
auch. Ich kaufe mir dann auch manchmal eine Zange oder einen Schraubenzieher, obwohl ich sie nicht brauche, aber ich mag das.
Ja. Ich hatte irgendwann mal voriges Jahr meine Garage aufgeräumt und da habe ich Dinge gefunden, die waren noch original verpackt.
Ja.
Kaufdatum 1997. Ich wusste gar nicht mehr, dass ich das habe. Kennen Sie das auch?
Ja, mehrfach.
Wir sollten mal gemeinsam die Garagen aufräumen.
Ja, die sind dann in so Schubladen, wenn man sagt, ach, das ist eine Schublade, macht man die auf und da liegt dann irgendeine nagelneue Zange, da sind dann noch so Plastikspangen drum, dass man die erst aufschneiden muss.
Wir Deutschen, wir können, glaube ich, gar nicht ohne die Fernsehkrimi. Schaltet man den Fernseher ein, jeden Tag gibt es Soko München, Soko Potsdam, Soko, was weiß ich nicht, WAPO, Berlin und so weiter. Warum geht das in Deutschland nicht ohne Krimis? Fehlt uns im wahren Leben der Kick?
Das ist eine Frage, die, glaube ich, andere sich schon gestellt haben. Ich kann sie nicht beantworten. Ich bin damit aufgewachsen. Also, weil Sie auch sagten, Soko München, das hieß damals noch
51/13,
genau.
Ja, und da hat Werner Kreindl, glaube ich,
da. Ja, der Kreindl war damals und Heini Baumann und wie die alle hießen, ich weiß
Heinz
das
Baumann,
noch.
Ja, genau.
Heinz Baumann, genau. Ja. Und da habe ich auch mal, eine meiner allerersten Rollen war 51/13. Da muss man mal mitgespielt haben, finde ich.
Weil
das
Sie gesagt haben, einer ihrer ersten Rollen, der Papa war ja Kameramann, 2020 gestorben, Gernot hieß er. Wie war das bei Ihnen so in der Kindheit? Sind Sie mit zum Set und haben geguckt, wie geht das? Ist da quasi das Virus übertragen worden, was Film und Fernsehen angeht?
Also ich war immer dabei, also auch so als Halbwüchsiger, so mit 12, 13, weil erstens war mein Vater viel unterwegs und hat halt immer versucht, die Familie zusammenzuhalten und ich bin an Drehorten groß geworden. Was mir heute da zugutekommt, ist, dass ich vor der Kamera keine Angst habe. Das ist ein Freund von mir. Also ich habe da viele Dinge gelernt, wo ich einfach heute weiß, wie ich die einsetzen kann. Also wenn ich vor der Kamera stehe, weiß ich, wie das Bild aussieht, was hinten rauskommt. Und das macht es für mich dann schon einfacher, weil es gibt auch Kollegen, die sich bedroht fühlen von der Kamera. Ich überhaupt nicht. Das ist mein bester Freund und ich weiß, mit dem zu spielen.
Ja, cooler Satz. Ich hatte mal einen Reportertrainer, eine Radio-Fernsehlegende. Und der hat mal gesagt, es war also Anfang der 80er Jahre, das Mikrofon, das muss wie deine Geliebte sein. Du musst ein ganz intimes Verhältnis dazu haben. Genau. Und erst wenn du es auch mal berühren, es ist nicht nur ein technisches Instrument, das deine Stimme transportiert. Und wenn du diese Berührungsängste verlierst, wenn du siehst, dass das dein bester Freund ist, der deine Stimme zu den Hörern bringt, dann funktioniert's.
Ich weiß ja, dass hinter diesem Objektiv dann ein paar Millionen Zuschauer sitzen könnten. Für die man das ja auch macht am Ende. Wir müssen ja immer, dürfen wir nie vergessen, wir machen es ja fürs Publikum. Also es ist ja nicht so, dass ich das zur Selbsttherapie mache, den Beruf, sondern wir liefern ein paar Sachen, haben auch selbsttherapeutische Momente, wenn man Rollen spielt, die plötzlich nah am Leben dran sind, wenn wir später auf das Stück kommen. Jeder hat solche Geschichten schon erlebt, Trennungen und Verletzungen in einer Beziehung. Aber wenn man weiß, damit umzugehen und ist das nicht zum Nachteil. Und das ist durch die Zeit natürlich, als Kind hat mir das viel, hilft mir das heute auch noch sehr viel.
Ja. Zu wem haben Sie noch so ein intensives Verhältnis wie zu der Kamera?
Ja, erstmal im Privaten zu meinen Kindern, zu meiner Frau. Das ist ja
drei Töchter.
Drei erwachsene Töchter inzwischen. Mhm. Also die gehen alle ihren Weg, Gott sei Dank. Und beruflich ist das Medium, also wenn wir über Fernsehen reden, das ist das Medium, über das ich mit dem Zuschauer kommuniziere. Auf der Bühne ist es ja anders. Da kriegt man auch ein Feedback, da steht man da und dann merkt man, die reagieren da so. Aber gestern haben sie da nicht reagiert. Wieso reagieren sie heute dort? Also da ist es jeden Tag anders. Und bei der Kamera verlässt man sich halt erstmal auf das Feedback eines Regisseurs, der das ja am Monitor sieht und auf seine eigene Erfahrung. Ich habe jetzt genau genommen dieses Jahr 50-jähriges Berufsjubiläum, muss ich sagen. Ich habe mit 12 angefangen, ersten Filme zu synchronisieren und das ist schon eine lange Zeit.
Was war der erste Film, die erste Synchronarbeit?
Ah, wenn ich das noch wüsste.
So Lederstrumpf oder sowas?
Nee, das war irgendwie, witzigerweise ging es über meinen Vater, weil meine Mutter hat ja in der Synchronbranche gearbeitet, die war ja da Aufnahme- und Produktionsleiterin. Und plötzlich kam mein Vater mal an, da sagte er, du, ich habe jetzt sogar einen Krimi, was sonst. Ich glaube, es war ein Tatort mit dem, der Regisseur hieß Volker Vogeler, werde ich nie vergessen, und hat gesagt, du, da ist irgendwie, da muss irgendwie so ein halbwüchsiges Kind gesprochen werden, 5 Takes. Hast nicht Lust, das mal auszuprobieren? Und dann bin ich mit meinem Vater da in die Bavaria in München ins Studio und dann haben wir das gemacht. Es hat ganz gut funktioniert und bin dann so stückchenweise reingewachsen.
Da haben wir beide eine Parallele.
Ja.
Mit 15 habe ich synchron gemacht. Ja? Mit einem Regisseur, der Name sagte mir gar nichts und der Film sagte mir auch nichts. Und hatte auch so, weiß nicht, 5 oder 10 Takes. Und erst später habe ich verstanden, dass ich mit Volker Schlöndorff in die Blechtrommel synchronisiert habe. Ja. Ich glaube, es gab 50 Mark Kindersynchron. Ne?
Sowas habe ich auch gekriegt damals.
Kindersynchron. Ich weiß es nicht. Ihre Frau, beziehungsweise erstmal die Töchter, die sind ja alle mittlerweile erwachsen und sie haben durch eine ihrer Töchter deren Kind quasi übernommen, das vierbeinige Kind, den Hund.
Ja, die hat ihre Ausbildung fertig gemacht, die ist jetzt Erzieherin und arbeitet in einem Kindergarten und das wurde alles immer mehr und dann haben wir dann gemeinsam beschlossen, dass meine Frau und ich den Hund jetzt übernehmen. Und jetzt lebt die bei uns.
Da ist ein Mischling.
Ja, totaler Mischling. Wir wissen überhaupt nicht, was da drin ist.
Michelle.
Ah ja, Michelle, meinen Sie, bohren in jeder Wunde.
Sie finden den Namen toll.
Ja, ich weiß es nicht. Das schwierig ist immer, wenn man sie ruft und sagt, Michelle, schnell. Das klingt dann so ein bisschen doof.
Das Witzige, ich habe mal gehört, man soll ja Hunde, meine heißt Amy, liegt hier unterm Tisch. Ja. Man soll Hunde immer einen Namen geben, der mit I endet. Und das Gute ist, ob sie jetzt Amy, Fluffy, Josie, Michi, was auch immer, rufen, der Hund kommt immer.
Aufs I reagiert er. Und
ja,
bei uns ist es das L.
L. Was gibt's noch außer L? Michelle. Get well.
Nee, mir fällt jetzt nicht an. Aber der Hund hieß schon so und die ist jetzt schon, die wird jetzt 9 und da macht's keinen Sinn, jetzt da einen neuen Namen anzutrainieren. Nur weil wir sagen, und inzwischen finde ich den auch ganz witzig, weil der ist selten.
Sie haben Ihre Frau, die ist PR-Managerin, geheiratet nach 11 Jahren, also was lange währt oder darum prüfe, wer sich ewig bindet, genau. So, das ist glaube ich richtig. Und dann habt ihr geheiratet, das war 2016 und für sie hat der Ire Johnny Logan gesungen.
Alles wissen.
Was? Wir können sich noch an den Song erinnern.
What's Another Year, es kann nichts anderes gewesen sein.
Ja, warum? Was verbinden Sie mit dem Lied?
Der Sean, so heißt er bürgerlich. Da verbindet uns auch eine sehr nette Freundschaft und der hat mal, wir waren mal irgendwo, ich glaube es war auf Mauritius bei einem Charity-Golf-Turnier, das dann zugunsten meiner Stiftung stattfand, dann hat der am Strand gespielt. Und da war unsere Hochzeit und dann haben wir uns überlegt, was machen wir? Und meine Frau wollte mir eigentlich Sigi Schwab als Gitarristen schenken.
Ja.
Der hatte aber keine Zeit und das hat sie mir dann gestanden, aber lange vor der Hochzeit, dann habe ich mir gedacht, aha, da muss ich mir was einfallen lassen und habe also den Sean angerufen und da gesagt, klar, mache ich das. Und dann habe ich den so eingeschleust, habe einen Film gemacht vorher über die 10, 11 Jahre, die wir zusammen leben. Und der endete plötzlich mit dieser Videoaufnahme, Johnny Logan mit der Gitarre am Strand und singt What's Another Year?
Gänsehaut.
Oh ja, und meine Frau sitzt so vor dem Fernseher in diesem Partyraum und sagt auf einmal, es passt jetzt so gar nicht in den Film. Und dann habe ich nur noch eingeblendet, please welcome Mr. Sean Sherrod.
Ja.
Und keiner wusste ja, dass, wie der bürgerlich heißt. Und dann kriegt sie große Augen und wollte schon sagen, der ist jetzt aber nicht da. Und dann hat er live hinter ihr mit der Gitarre weitergespielt.
Und sie hat geweint?
Ja, aber wie?
1987.
87? Nein, nicht
ja, doch, 87. 87 ESC-Gewinner.
Ja, aber wir haben ja nicht geheiratet.
Nein, ihr habt 2016 geheiratet.
Jetzt mal,
87 war ich mit der noch zusammen. Kleiner Spaß. 87, Hold Me Now, Johnny Logan, ESC-Gewinner.
Ja, den dreimal gewonnen, ne?
Zweimal.
Und einmal als Produzent, so ja, viel genau. Ich weiß.
Ja, ne?
So,
was Sie alles wissen.
Ja.
Also, ne? Aber Sie spielen, Herr Roll, auch sehr gerne Theater. Mhm. Und Sie haben angefangen bei einem Off-Theater in München, das ist so eine Kinder-Jugendbühne, oder?
Ja, das ist so ein Kellertheater gewesen. Da gingen, glaube ich, 50 oder maximal 80 Leute rein, wenn überhaupt. Mhm. Und wir haben da so ein ganz schweres Stück. Ich glaube, Max Halbe, der Strom, also richtig düster, Blut und Boden.
Ja.
Und das war eine Bekannte aus unserer Familie, die Madalena Kerr, die das damals als Privattheater geleitet hat. Und das war meine erste Berührung auf einer Bühne. Und da war immer so die Marschroute, solange mehr Zuschauer als Schauspieler auf der Bühne da sind, spielen wir. Und wir hatten einmal eine Vorstellung, wir waren zu 7 auf der Bühne und es waren nur 6 Zuschauer, davon waren aber 5, mein Vater und Freunde, ein Zahler. Dann haben wir gesagt, mir zuliebe spielen wir dann trotzdem.
Ja, also man sagt ja eigentlich egal, oder gibt es so einen Punkt, wo man sagt, okay, wenn da nur 10 Leute, 20 sitzen, dann hört man eigentlich, sagt man, hier ist euer Geld zurück und kommt morgen wieder?
Also oder? In den kleinen Theatern, also so war es früher damals, solange mehr Zuschauer da sind als Schauspieler auf der Bühne, dann wird gespielt.
Ja, ich würde immer nur um ein Personenstück spielen.
Das ist ganz gut, genau. Aber das ist lang, weil ich habe mir das auch schon mal überlegt, ich möchte gar kein Ein-Personen-Stück spielen, weil dann bist du ganz allein. Mhm. bist alleine in der Garderobe, sitzt alleine in der Pause, du kannst dich dann vielleicht kurz noch mit den Technikern treffen nach der Vorstellung und ich brauche schon auch den Austausch mit den Kollegen.
Und selbst wenn man Hänger hat, so Flöße gibt es ja oft auch nicht mehr, nee, aber der Kollege kann heutzutage mal nochmal mit dem Stichwort helfen.
Ne? Jetzt hier beim Wer nimmt den Hund, wir sind da so ein eingespieltes Ensemble, da wenn einer sich verspricht, verhaspelt, was verdreht oder verändert, da reagiert jeder sofort.
Genau. Dann merkt es das Publikum kaum. Null. Gehe ich mal von aus. Genau.
Die meisten merken es gar nicht.
Na, das ist aber gut. Absolut, absolut. Meine Partnerin ist Musikerin. Mhm. Die hat manchmal so Jazz-Sachen und dann sagt sie, ist dir aufgefallen, dass ich bei dem Konzert jetzt Philharmonie in der zweiten Strophe das gleiche gesungen habe wie in der ersten? Ich sage, nee, sagt sie ja, ich hatte einen Blackout.
Ja.
So, aber merkt kein Schwein.
Bei Musik ist es halt so, da haben sie den Rahmen.
Ja, ja.
Wenn die Band spielt, spielt genau. Die Band. Und wenn sie als Sänger da stehen und nicht mehr weiter wissen, dann müssen sie halt nochmal die erste Strophe singen. Wenn ihr die gerade einfällt.
Oder ein anderer Name. Irgendwann hat sie ist ihr Name nicht eingefallen bei, was war das hier, Drei-Groschen-Oper irgendwie. Und dann hat sie einen anderen Namen gesungen, hat auch kein Mensch gemerkt. Ja. Entscheidung von Sekunden. Sie spielen im Berlin-Theater, in der Komödie am Kurfürstendamm. Und die hat ja nun die Tragik zur Zeit, dass sie über und all und nirgendwo ist. Gastiert im Ernst-Reuter-Saal, das ist im Berliner Bezirk Reinickendorf. Und das Stück heißt Wer nimmt den Hund? Kennt man auch als Film mit Martina Giedek. Ihr seid mit diesem Stück auf Tournee in Deutschland. Es gab immer mal wieder Aufführungen. Eine Beziehungskomödie. Und es geht eigentlich um diese Situation, die wir alle irgendwie kennen. Was ist, wenn die Kinder aus dem Haus sind? Sie haben nun drei Töchter und plötzlich steht man da mit der Frau und vielleicht noch mit dem Hund. Und die Frage, ja, über was unterhalten wir uns den ganzen Tag? Da ist plötzlich eine große Leere.
Sollte nicht sein, aber kommt vor.
Kommt vor, ja.
Kommt vor. Also in dem Stück sage ich mal den entscheidenden Satz. Da fragt die Therapeutin, glaube ich, wie war es denn? Was hat sich denn verändert für sie? Und dann sage ich, naja, wir wollten erst mal so richtig lange im Urlaub machen. 2 Monate oder so. Aber dann habe ich mir gedacht, was machen wir denn dann da? Und das sind so genau die Sachen. Wie soll ich jetzt mit meiner Frau 2 Monate Urlaub machen, wenn wir keine Berührungspunkte mehr haben? Darum geht es auch in dem Stück.
Und Sie sind ja jetzt auch schon ein paar Jahre verheiratet und waren mit der Frau auch ein paar Jahre zusammen und davor auch schon mal verheiratet. Wie schaffen Sie es denn, immer wieder neue Themen in die Beziehung zu bringen und eine Spannung zu halten? Man muss sich ja was zu sagen haben.
Da habe ich keinen Plan, das ergibt sich so. Also meine Frau ist ja auch richtig fest berufstätig, also da gibt es von außen, gibt es permanent natürlich Input. Dann organisieren wir gemeinsam dieses große Golfturnier, dann haben wir jetzt ja seit einem Jahr diesen Hund übernommen und ich glaube, man muss einfach immer wach bleiben, ein bisschen auf seinen Partner schauen, hören und mitkriegen, was den so bewegt. Und genauso hoffen, dass sie das auch von
dass
mir
das, dass wahrnimmt. Das matcht. Ja, ja, genau.
Und da kann man sich auch mal kabbeln und streiten, weil sonst wäre es ja tödlich langweilig. Stellen Sie vor, Sie hätten so einen ganz lieben, netten Ja-Sager als Partner, der immer nur alles gut findet, was Sie machen. Könnte ich mir auch nicht vorstellen.
Wird, glaube ich, langweilig.
Ja, total.
Sie waren ja schon mal verheiratet, habe ich ja gesagt, da kommen die drei Töchter her. Und Ihre Ex-Frau hat Ihnen zum Abschied eine verrottete, alte Ente geschickt. Also ich meine jetzt nicht das Tier, sondern das Auto, das ja Kult ist.
Also da waren wir noch verheiratet, das war jetzt nicht zum Abschied. Aber sie wusste,
ist eine Geste nach dem Motto, das Altchristen verrottete Auto ist schon mal so ein Zeichen, oder?
Ja, aber da war die Ehe noch so weit intakt, dass man das nicht als Zeichen werten dürfte. Sie wusste nur, wo ich 18 war, habe ich von meinen Eltern eine Ente geschenkt bekommen. Und die hat nicht lange gelebt, weil mit 18 hat man nicht so viel Erfahrung mit Autos, die habe ich einfach platt gefahren. Da ist mir einfach irgendwann nach 3000 Kilometer Vollgas ist mir der Motor um die Ohren geflogen. Und ich habe immer über diese Ente nachgedacht und irgendwann hat sie auf einem Schrottplatz eine wunderschöne Ente entdeckt. Und die habe ich jetzt, das ist jetzt über 20 Jahre her, die habe ich jetzt mit viel Zeit und Geld und Mühsal herrichten lassen und die steht eigentlich jetzt da wie neu.
Ja, das heißt, die ist, ich habe ein Foto gesehen, schön rot, weinrot.
Ungefähr so rot wie euer Logo.
Ja. Und noch mit dieser, wie nennt man das, Pistolenschaltung? Oder? Ja,
genau. Heißt, glaube ich, Pistolenschaltung.
Ja, hatte der R5, glaube ich, auch mal, ne?
R4.
R4.
Und ich glaube, R4 und Ente haben dasselbe Chassis. Aber da muss ich jetzt...
Okay. Aber das Auto glänzt ja dadurch, dass es vollkommen unbequem ist. Oder ist das ein Irrtum?
Bequem ist es schon, weil es ja wahnsinnig weich gefedert ist.
Ja.
Ich habe irgendwann mal die Sitze neu bespannt. Das war im Nachhinein ein Fehler, weil die Bespannung so hart ist, dass sie jetzt wirklich unbequem ist. Aber damit muss ich leben. Und das Ganze unbequem an dem Auto ist erstens die Enge, weil man damals hatten wir gedacht, boah, was ist das für ein Riesenauto. Heute ist man das anders gewöhnt. Also man sitzt schon Schulter an Schulter drin und es ist einfach anstrengend und schwer zu fahren. Es gibt ja gar nichts. Also es gibt keine Servolenkung, es gibt keine Getriebesynchronisierung, also man muss da schon präzise schalten. Es gibt auch keine Blinkerrückstellung. Es gibt nicht mal einen Hebel für die Scheibenwischer, sondern das ist ein Druckknopf, dann gibt es nur On oder Off und kein Intervall. Also alles, was man heute gewohnt ist,
gibt's nicht.
Gibt's nicht.
Ja, und wenn Sie damit in die Werkstatt fahren und so ein junger Monteur, Anfang 20, der sagt, Mensch, Herr Roll, ist ja ein tolles Auto, wo finde ich denn jedes Interface fürs Navi, oder? Ist das?
Es ist mir passiert, wir sind mit der Ente, haben wir unsere Hochzeitsreise gemacht nach Florenz, haben uns da irgendwo im Hinterland ein Häuschen gemietet und dann ist die hat einfach die Flügel gestreckt auf die lange Strecke. Da hatten wir noch einen anderen Hund, der wog 35 Kilo, ungefähr so Format Amy, ein bisschen mehr und irgendwie 35 Grad. Auf alle Fälle ist mir da irgendwas kaputt gegangen und dann hat mir der ADAC das Auto in eine Ferrari-Werkstatt geschleppt in Florenz und die standen dann da, ja, rotes Auto, ja, und wo stecke ich meinen Stecker an? Dann habe ich wieder mit dem ADAC verhandelt und habe gesagt, gut, wir holen das Auto wieder ab. Die hatten keine Ahnung.
Mhm. Und dabei war das Autobaujahr was Ende 80er oder so?
88.
Ja, also die weinrote, schlagerradio-rote Ente von Michael Roll. Ist mittlerweile, glaube ich, auch viel wert. Ne? Alle wollen so ein Auto haben.
Das kann ich nicht sagen. Ich will die ja nicht verkaufen. Deswegen weiß ich gar nicht, was die wert wäre. Ja. Ist aber auch viel Geld reingesteckt worden.
Ja, das glaube ich. Ist, wie viel haben Sie da reingesteckt?
Ach, das kann ich nicht sagen. Aber
immer mal wieder
in den 20 Jahren. Ja, also sagen wir so 8.000 oder 10.000 Euro sind da in den 20 Jahren bestimmt irgendwie.
Ich meine, wenn man 8.000 Euro investiert und jedes Jahr 50.000 fährt, ist das ja okay. Ja, aber ich vermute mal, das ist für Sie aber eher so ein Spaß nach dem Motto, im Sommer, wenn es mal schön ist, geht's raus.
Also im Winter gar nicht, wegen Salz, weil das ist Gift für eine Ente. Also Streusalz ist die Hölle, da machen sie alles kaputt. Und im Sommer auch nur, wenn es schön ist. Wenn man offen fahren kann. Es macht ja keinen Sinn im strömenden Regen, weil das ist ja, die Scheibe ist ja auch sehr klein und die Scheibenwischerchen sind auch nicht sehr groß.
Die Scheiben kann man an der Seite auch nicht runterkurbeln.
Nein,
muss man
die
ja noch klappen.
Auf, und so. Da gibt es auch den berühmten Entenellbogen, wenn die Scheibe nämlich nicht fest eingerastet ist und man fährt so lässig einen Ellbogen raus und die klappt von oben runter. Das tut richtig weh.
Das macht man aber nur einmal.
Das macht man nur einmal und dann passt man auch auf, dass die richtig einrastet oben.
Bevor wir zum nächsten Thema kommen, ich sehe hier gerade nochmal so ein schönes Zitat, weil das Stück Wer nimmt den Hund haben sie ja schon öfter gespielt, auch in anderen Städten. Da sagen die Kritiker Marion Kracht und Michael Roll, beide erfahrene Filmbühnenprofis, es gelingt ihnen mit Bravour, die Sympathie des Publikums zu gewinnen. Keiner wird auf Kosten des anderen als Trennungsopfer dargestellt. Sie merken, es geht um eine Beziehungskomödie und das geht runter wie Öl, was die geschrieben haben, oder?
Ja, man freut sich, wenn das, was man sich da in 6 Wochen Proben mühsam erarbeitet, dann auch aufgeht.
Mhm. Aber so viel Proben müssen sie jetzt auch nicht mehr, ne?
Nee, jetzt nicht mehr. Wir haben es jetzt 96 Mal gespielt inzwischen. Also das.
Und Freude bringen ist ja auch was ganz Wichtiges. Also selber Freude haben ist schön und ich denke und könnte mir vorstellen, Sie ticken da ähnlich. Noch schöner ist es ja, anderen Menschen eine Freude zu machen und zu sehen, wie die daran wachsen. Sie haben eine Stiftung gegründet, die heißt so wie Sie, die Michael-Roll-Stiftung, den Kindern, den Engeln das Lächeln zurückgeben. Es gibt viele Kinder, denen geht es nicht so gut, wie es vielleicht unseren Kindern geht. Wie kam die Idee?
Also entstanden ist die Idee Anfang der 90er Jahre, da wurde der Eagles Charity Golf Club gegründet und da hat mich mein Freund Elmar Wepper dazu gebracht, hat gesagt, ob ich da nicht mal mitmachen möchte, habe ich gesagt ja. Dann habe ich da mal 1, 2 Golfturniere mitgespielt und hat der damals, der jetzt immer noch Präsident, der Frank Fleschenberg, dem habe ich gesagt, du Fleschi, pass auf, das finde ich eine tolle Idee, was ihr hier macht, ich mache mal ein eigenes Turnier. Habe aber nicht damit gerechnet, dass ich 2 Wochen später schon einen an der Backe habe, der mir so ein Turnier quasi mit organisiert. Und dann habe ich, es war in Bamberg mit dem Günther Strack, und dann habe ich gesagt, gut, dann müssen wir irgendwas machen. Dann habe ich den Günther gefragt, ob wir das nicht zusammen machen können. Und dann hat er gesagt, da rede ich mit Sat1, bupsch, das kriegen wir hin. Und dann haben wir den Sat1 Königsturnier hieß es damals noch erfunden, weil die Serie hieß Der König. Und haben das dann 2 Jahre in Bamberg gemacht. Dann kriegte der Günther leider seinen Schlaganfall, konnte dann irgendwann nicht mehr arbeiten. Dann hörte auch die Serie auf und wir sind mit dem Turnier nach München gegangen an Starnberger See und haben da einen Zweck gesucht, weil man muss ja immer sich überlegen, wer soll denn das Geld kriegen, was wir hier spielen. Und so bin ich auf die heutige Tabaluga Kinderstiftung gestoßen.
Also ihr seid unter dem Dach von Peter Maffay.
Nein, das ist unser Schirmherr. Peter hat übrigens heute Geburtstag, also jetzt nicht, wenn die Sendung läuft, sondern heute, am Aufzeichnungstag. Nein, der hat damals dem Erfinder und Leiter der Stiftung, dem Dr. Herlin, quasi mit Geld geholfen, um ein denkmalgeschütztes Haus zu renovieren. Und deswegen ist er quasi unser Schirmherr und hat dann uns den Namen überlassen, weil wir hießen mal ganz sperrig Kinder- und Jugendhilfe Tutzing e.V. Und das war irgendwie, ja, ist immer so ein langes Wort und da kann sich keiner was vorstellen. Und dann haben die zwei quasi diesen Deal gemacht, wir dürfen uns Tabaluga Kinderstiftung nennen.
Ja.
Ansonsten hat ja Peter seine Peter-Maffei-Stiftung und da gibt es auch Überschneidungen, dass man also gemeinsam arbeitet, aber die Tabaluga Kinderstiftung ist ganz unabhängig von ihm.
Wie gut kennen Sie Peter Maffei?
Also flüchtig. Wir wohnen zwar im selben Ort, witzigerweise, aber der ist ja dauernd unterwegs, ja. Der war auch schon ein, zweimal dabei. Also das ist eine freundschaftliche Bekanntschaft. Also ich würde ihn jetzt nicht als Freund bezeichnen.
Und wenn Sie bei ihm vorbeischauen müssen, sagen Sie immer, bei uns im Ort über Siebenbrücken musst du gehen.
Dann bist du bei Peter Maffei. Ich glaube, wie oft der mit seinen Zitaten begrüßt wird, das glaube ich... Das erspare ich Ihnen.
So, es ist fast geschafft, lieber Michael Roll. Das Radio-Interview ist vorbei. Was ist anstrengender, Radio-Interview, Fernseh, Filme drehen oder auf der Bühne stehen?
Beides. Das alle, ist alles eine schlecht. Gute Frage. Nein, ich empfinde das ja alles nicht als anstrengend. Ja. Das ist ja für mich ist ja ein großes Privileg, dass wir so viel Spaß in unserem Beruf haben dürfen.
Sie gehen jeden Tag spielen.
Ich heiße auch Schauspieler. Ich bin ja nicht, ich bin ja kein Schauernster.
Oder Schauarbeiter.
Schauarbeiter bin ich auch nicht. Es ist viel Arbeit, diesen Beruf zu machen, weil es hängt ja auch, gerade für so, wenn man jetzt eine Theaterproduktion macht, muss man halt irgendwann stumpfsinnig den Text auch lernen. Das nutzt ja nichts. Ja. Wenn ich meinen Text nicht kann, dann kann ich auch nicht gut performen. Das ist einfach, das gehört aber dazu.
Also ja. Gibt es bei Ihnen im Beruf eigentlich Leute, Kollegen, wo Sie sagen, da habe ich manchmal den Eindruck, das ist ein Schauarbeiter, also die nur nölen, oh, jetzt ist auch das wieder, oder ist es grundsätzlich so, dass man ihnen zumindest vor der Kamera für die Leute das Gefühl hat, die machen das alle mit einer Leichtigkeit und mit einer großen Freude?
Also ich habe mit solchen zum Glück scheinbar noch nie so zu tun gehabt. Also ich habe immer mit Kollegen zu tun, die eigentlich ein bisschen brennen auch für den Job, die das gerne machen und die auch Spaß dran haben. Und das ist... muss ja das Spielerische behalten. Das ist ja wirklich, wir machen es ja für andere. Und deswegen das ist ja Entertainment am Ende des Tages. Und da muss man die Leichtigkeit behalten und aber auch die Distanz quasi zur Figur, weil ich darf mich ja nicht so in der Figur verlieren, dass ich am Ende nicht mehr weiß, wo ich bin. Also es gab mal ein Interview mit, ich glaube John Lennon hat es gesagt, würde man sich im Hamlet verlieren, wäre der Monolog stumm, weil das ist ja nur seine Gedankenwelt. Mhm. Wenn er mit Sein oder Nichtsein anfängt, würde er nur da sitzen mit seinem toten Kopf und nichts sagen.
Gut gesagt.
Also muss die Distanz da sein, sagt er, dass ich als Schauspieler die Gedanken der Figur Hamlet ans Publikum übertrage. Und da ist ja schon eine Distanz gegeben.
Sie haben
so ist es ja auch, ich bin ja jetzt nicht, wenn ich jetzt da den Georg Lehnert spiele, ist es ja nicht so, dass ich mich mit Mayon Krach zerfetze, sondern wir in unseren Rollen streiten, aber nicht wir als Schauspieler.
Sie haben ja gesagt, Sie machen es für andere und dennoch glaube ich, jeder, der Schauspieler ist, jeder, der im Radio vor dem Mikrofon sitzt, der macht es nicht nur für andere, der macht es auch für sich selber. Es geht ja um Anerkennung. Wie wichtig ist Ihnen Anerkennung?
Also man freut sich schon, wenn dann großer Applaus ist oder wenn man gute Kritiken hat, wie Sie vorhin da auch vorgelesen haben. Also man will schon ein Feedback haben und da ist es halt anders, ob man jetzt Fernsehen macht, wo das Feedback vielleicht erst ein halbes Jahr oder Jahr später kommt. Mit dem Nachteil, da kann man nichts mehr ändern. Wenn jetzt eine Kritik rauskommt an einem Theaterstück, sagst du eine Premiere und da sagen die, das hat uns aber nicht so gut gefallen, können wir ja noch drauf reagieren. Da kann ich ja noch sagen, ja, könnte sein, dass er recht hat, kann aber sagen, was redet der denn für ein Mist? Also Kritiken sind schon immer gerechtfertigt, aber auch immer nur die Meinung eines Einzelnen.
In Hannover gab es ja letztlich mal die Situation, dass der Choreograf eines Stückes, weil er sich über eine Kritik einer FAZ-Redakteurin geärgert hat, der ein Präsent mitgebracht hat.
Ich glaube, der hat ihr Fäkalien ins Gesicht.
Ihres Dackels, ja. Musste dafür auch gehen. Also der konnte mit Kritik, glaube ich, nicht so gut umgehen.
Ist vielleicht ein bisschen übers Ziel hinaus
geschossen. Ich sage dann immer, die einen kennen mich, die anderen können mich. Hauptsache, der Name ist richtig geschrieben.
Das war Kurt Jürgens übrigens. Hauptsache Kurt mit C geschrieben.
Ja, genau, das ist ganz wichtig. Ja. 60 Jahre und kein bisschen weiser hat er auch mal gesungen. Ja. Ich habe noch ein paar halbe Sätze, lieber Herr Roll, die Sie bitte vervollständigen. Den Fernseher schalte ich immer ein, wenn.
Eigentlich täglich.
Um was zu gucken? Um Michael Roll zu gucken?
Nee, nein, ich gucke mich selber gar nicht so gerne. Und meistens das, was man selber gedreht hat, kriegt man vorab schon entweder gestreamt oder als DVD zugeschickt. Deswegen muss ich das nicht gucken, wenn es live läuft. Also ich gucke natürlich Nachrichtensendungen. Ich gucke auch viel Sport, Golf zum Beispiel, Fußball. Glühender Bayern-Fan, tut mir leid für euch Berliner. Und Ansonsten, ich bin ein guter Fernsehkonsument. Ich gucke mir auch wahnsinnig gerne Dokus an, ja, weil ich immer so neugierig bin. Am liebsten Dokus über Flugzeuge.
Ja. Über sie trifft der Spruch zu: Fernsehen macht die Schlauen schlauer und die Dummen dümmer.
Ja, macht das so? Nee.
Doch, ich glaube, dass es so ist. Also Günther Jauch hat das mal gesagt. Ja. Und ich glaube, es trifft auf alles zu: Fernsehen, Radio, Internet, dass wenn man interessiert ist, man, es guckt, kommt ja immer darauf an, was guckt man, was hört man, ja, was liest man.
Aber da muss jeder für sich entscheiden, wie kann ich das für mich, meine Meinung bilden. Man kann auch Bildzeitung lesen, aber man muss auch wissen, wie die Bildzeitung funktioniert. Und da kann ich trotzdem als Informationsquelle die Bildzeitung wunderbar benutzen.
Und einordnen, genau. Meine größte Niederlage.
Ach, da gibt's so viele kleine. Ich glaube, eine ganz große, ich weiß es nicht. Ich habe mal das Scheitern meiner ersten Ehe als Niederlage empfunden, weil man ja antritt mit dem Wunsch und mit dem Wollen, beides Scheidungskinder gewesen, dass man sagt, wir machen es jetzt mal besser als unsere Eltern, aber es ist uns nicht gelungen. Das habe ich schon ein bisschen als Niederlage empfunden.
Und ich würde sagen, es war ein großer Erfolg, weil sie dadurch ihre jetzige Frau kennengelernt haben. Das wäre ja nie passiert.
Stimmt, ja. Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht.
Ist auch eine Sichtweise.
Genau.
Meine Schwäche ist?
Also meine Schwäche ist, dass ich sehr schlecht Nein sagen kann. Zu allen leiblichen Genüssen. Also ich bin dann immer, wenn es dann immer heißt, ich muss jetzt mal unbedingt ein bisschen Diät machen, abnehmen, wenn dann der Schweinebraten vor mir steht, esse ich ihn dann doch. Mhm. Also ich bin dann auch verführbar. Und ich glaube, meine größte Konsequenz ist meine Inkonsequenz.
Okay, das ist sympathisch. Ja. Schweinebraten, eigentlich sagt ihr Münchner doch Schweinsbraten. Gell?
Schweinsbraten, das wollte ich euch jetzt aber ja ersparen mit Semignil.
Ja, wir sind ja auch in München. Gell? meine Geburtsstadt München, was verbindet sie mit dieser Metropole?
Das ist einfach meine Heimat. Ich würde nie auf die Idee kommen, woanders leben zu wollen.
Es gibt ja immer mehr Deutschen, die sagen, die wollen nach Dubai ziehen und so. Ich kann das mal gar nicht nachvollziehen. Nein, was soll ich da? Diese Hitze.
Nein, aber das ist auch nicht mein Kulturkreis. Mhm. München ist ja auch München. Das hat ja jetzt gar nichts mit dem Rest der Republik zu tun. Das ist wahrscheinlich wie ihr Berliner empfindet euch ja auch anders als der Rest der Republik. Und das ist einfach meine Geburtsstadt, meine Heimat. Und ich fühle mich da auch einfach geborgen und aufgehoben.
Verwurzelt,
genau.
Der Schauspieler Michael Roll. Und wenn Sie ihn sehen wollen, in Berlin im Oktober, im Theater, in der Komödie, am Kurfürstendamm, aber nicht am Kudamm, sondern im Ernst-Reuter-Saal, der ist wieder in einem ganz anderen Stadtteil, nämlich in Reinickendorf. Das wird jetzt die Hörer in Mecklenburg, Thüringen, NRW nicht interessieren. Aber falls man sie treffen möchte, auf jeden Fall. Wer nimmt den Hund, heißt das Stück. Ich nehme jetzt meinen Hund, der lag unterm Pult, hat schon gebrummt.
Sehr brav übrigens,
das Studio. Amy war brav. Danke, Herr Roll.
Ich bedanke mich. Schlager Radio.